Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Luftkissenschuh für ein schmerzfreies Leben.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 25. September 2024. Was sind die Schlagzeilen des Tages? Was beschäftigt die deutschen Medien? Joe Biden warnt vor einem umfassenden Krieg im Libanon. Am Dienstag hat die israelische Armee abermals Ziele in Libanon angegriffen. Der Konflikt überschattet den Beginn der UNO-Generalversammlung mit zahlreichen Reden. Unter anderem hat der scheidende US-Präsident auf mehrere Jahrzehnte internationaler Außenpolitik zurückgeblickt. Dies in Zeiten einer aufgewühlten, ja, verrückt scheinenden, aus den Fugen geratenen Welt. Vielleicht auch deshalb aus den Fugen geraten, weil die Zentrale in Washington seit Installierung, wenn man so will, dieser linken Regierung irrlichternd unterwegs ist. Die Situation im Nahen Osten von außen betrachtet natürlich sehr, sehr schwer zu durchschauen. Und wir haben auch hier in jeder und aller Ambivalenz und Differenziertheit immer versucht, auch ja zurückzuschrecken und zu zögern bei allzu schnellen, aus der Hüfte geschossenen moralischen Urteilen. Und ich möchte einfach dazu nur etwas sagen, im Zusammenhang vor allem mit jenen Stimmen, die Israel an den Pranger stellen, aufgrund der, ja, in der Tat beklagenswerten und fürchterlichen zivilen Opfer, die dieser Krieg, ausgelöst durch einen Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober 2023, inzwischen hervorgerufen hat. Und es gibt ja viele, die sagen, ja, dieser Krieg habe viel früher angefangen, schon vor Jahrzehnten, vor 7 Jahrzehnten, vielleicht sogar in biblischen Zeiten. Man darf angesichts dieser langen, langen Vorgeschichte, die man da beschwören mag, nicht ausblenden, dass der 7. Oktober 2023 das größte Massaker an Juden war seit dem Zweiten Weltkrieg. Das muss man einfach mal in aller Deutlichkeit festhalten. Und dass man sich da verteidigt, ist nachvollziehbar. Und es ist leider auch ein Preis einer solchen Selbstverteidigung, wenn man es mit einem asymmetrischen Gegner zu tun hat, der eben unterhalb von Wohngebieten, Schulen und Spitälern seine Bunkeranlagen installiert hat, für Millionen, für Milliarden militärische Festungen gewissermaßen unterirdisch anlegte, anstatt dieses Geld zu investieren in eine gedeihliche, auch wirtschaftliche Entwicklung der entsprechenden Zone des Gaza-Streifens. Das sind so ein paar Fakten, die mir einfach zum Teil zu schnell unter den Tisch gewischt werden. Und das Zweite, und das betrifft jetzt weniger die Schweiz als den Westen insgesamt, hier muss man natürlich gewaltig aufpassen, dass man nicht in doppelmoralische Posen verfällt gegenüber Israel. Denn wenn wir die Kriegsgeschichte der westlichen Mächte anschauen, bis und mit Zweiter Weltkrieg, und das ändert nichts daran, wer jetzt da den Zweiten Weltkrieg im Einzelnen ausgelöst hat, diese Frage ist entschieden, aber der Westen, der sogenannte Westen, muss da auch ganz selbstkritisch in den Spiegel schauen, denn die zivilen Opfer, die der Westen immer wieder in Kauf genommen hat, um weniger hehre Ziele zu verfolgen als seine Selbstverteidigung, wie das jetzt in Israel der Fall ist, das sprengt jedes Maß und sollte zu einer gewissen Bescheidenheit, zu einer Zurückhaltung verleiten. Das ist nicht eine Entschuldigung dafür, dass es zivile Opfer gibt in Gaza. Das ist eine Fürchterlichkeit, das ist ein Abgrund. Aber Sie merken es, ich spüre eben auch ein Unbehagen an diesen moralweltmeisterlichen Belehrungen, die da immer wieder zu hören sind und meines Erachtens eben auf ganz, ganz kurzen Beinen, auf ganz, ganz dünnen Fundamenten stehen, auf ganz brüchigem Eis gewissermaßen geäußert werden. Also bitte etwas mehr Zurückhaltung in der Belehrung anderer Mächte, anderer Länder, anderer Zivilisationen, übrigens nicht nur gegenüber Israel, man kann das ausweiten, diese Pose sozusagen der ganzen Welt hier die Richtung weisen zu wollen, das zeigt ja der sogenannte Westen, der Werte-Westen, auch gegenüber den Russen, gegenüber den Chinesen, gegenüber der sogenannten Dritten Welt, gegenüber den BRICS-Staaten, das scherbelt gigantisch vor dem Hintergrund der eigenen Geschichte, die ja eine Chronik von fürchterlichen auch Blutbädern ist. Was wiederum nicht das ganze Bild darstellt, also nicht falsch verstehen, ich schmeiße jetzt nicht sozusagen die Geschichte des Westens integral über Bord. Der Westen hat gigantische, auch großartige Errungenschaften, aber eben auch Abgründe, deren wir uns auch bewusst bleiben müssen. Die Privilegien der VW-Mitarbeiter, ja, der VW-Konzern als Sinnbild für die schlingende deutsche Wirtschaft. Ich war kürzlich in Baden-Württemberg, dort ja sozusagen das Herz, der Motor der deutschen Wirtschaft. Da ist Bosch zum Beispiel, der riesige Industriekonzern. Wir haben natürlich VW, Porsche, Mercedes. In Schorndorf ist ja der Herr Daimler aufgewachsen und hat von dort aus sein fantastisches Unternehmen lanciert. Also Baden-Württemberg sozusagen eine der ganz bewundernswerten industriellen Herzschlagzentren, nicht nur Deutschlands, Europas, sondern der ganzen Welt. Ja, da ist die Stimmung jetzt auch angeschlagen, große Verunsicherung. Man fragt sich, wohin geht die Reise? Bürokratisierung, grüne Übertreibungen, eine Verquickung und Verfilzung zwischen Wirtschaft und Politik, die eben jetzt ihre Schattenseiten aufzeigt. Sie erinnern sich, wir haben mit dem früheren deutschen Bankchef Joe Ackermann während der Sommertage ein Interview geführt bei der Weltwoche, wo er gelobt hat, wie eben die Wege kurz sind zwischen der Wirtschaft und der Politik in Deutschland. Aber die Wege können eben auch zu kurz sein, beziehungsweise die Vereinnahmung, die Verfilzung zu groß. Und dann bestimmen eben die Politiker in Konzernen und nicht die Unternehmensleiter, beziehungsweise die Aktionäre. Und das sehen Sie zum Beispiel auch an der Zusammensetzung des Aufsichtsrats bei VW, wo ja zum Beispiel eine grüne Dame Einsitz nimmt, die ein meines Wissens abgebrochenes Philosophiestudium als wesentliche Qualifikation mitbringt, beziehungsweise einfach ihre politische Einfärbung. Und so muss man sich nicht wundern, wenn eben Konzerne politisch zugrunde gewirtschaftet werden. Das haben wir in der Schweiz auch gesehen, also auch da keine Selbstherrlichkeit. Die Swissair war auch so eine Verschiebestation, so eine Endstation, ein Abklingbecken für verdiente Politiker, die dann im Aufsichtsrat ihr Unwesen getrieben haben, mit dem Resultat, dass diese glorreiche schweizerische Fluggesellschaft irgendwann am Boden blieb und heute nicht mehr existiert. Das sind schmerzhafte Einschnitte, vor allem für Leute wie mich, die eben aufgewachsen sind in unmittelbarer Nähe des Flughafens. Deutsch-italienischer Bankenmachtkampf, Commerzbank-Offerte. Der Bundeskanzler hält die mögliche Commerzbank-Übernahme durch UniCredit für feindlich. Italiens Außenminister hält dagegen. Kann Deutschland dieses Kräftemessen überhaupt gewinnen? Auch da wieder die industriepolitische Einmischung durch den Staat ist stoßend. Was kommentieren jetzt Politiker, wenn private Firmen übernommen werden? Da merken Sie, dass offensichtlich jetzt von Seiten der Regierung her ein gewisses Besitzstanddenken da ist. Sozusagen, man darf doch ein eigenes Unternehmen nicht ans Ausland verkaufen. Das geht doch nicht. Die Bank, die gehört uns. Also so eine Art Bankennationalismus, ein Wirtschaftsnationalismus. Das ist eben Ausdruck auch dieser protektionistischen Ungeisthaltung, die wir heute haben. Dagegen schneide ich natürlich mein Plädoyer für den Freihandel, für eine ausbalancierte Globalisierung, die zum Teil natürlich auch massiv kritisiert wird. Ich bin ein Verfechter der Globalisierung. Ich bin ein Verfechter des Freihandels, weil der Freihandel eben mehr als der Sozialismus dazu beiträgt, dass Armut verschwindet und Entwicklung stattfindet, bei allen Schattenseiten, die es eben auch geben kann. Die FDP kann tun, was sie will. Wie lange hält die Ampel nach den desaströsen Resultaten am letzten Wochenende? Erneut desaströsen Resultaten ist natürlich die Frage akut, ob die FDP aussteigen sollte aus dieser Regierung, die vermutlich eben doch die schlechteste Regierung seit dem Zweiten Weltkrieg darstellt und den FDP-Vorsitzenden widerlegt, der ja damals die Gespräche nicht weiterführen mochte mit damaligen Kanzlerin Merkel von der CDU und den Grünen. Er sagte lieber nicht regieren als schlecht regieren. Jetzt ist er bei der schlechtesten Regierung überhaupt gelandet. Der Lockruf der Ministerien, sozusagen die Verführung der Macht, der scheint ja da erlegen zu sein. Christian Lindner, und jetzt eben die bange Frage, soll man aussteigen, gewissermaßen den Stecker ziehen, oder soll man gewissermaßen schleichend in einen immer tieferen Abgrund hineinrutschen? Diese Frage wird gestellt, und man müsste ja der FDP empfehlen, nur schon aus Gründen des Selbstschutzes, hier nun sich zurückzuziehen. Und Sarah Wagenknecht hat das richtig ausgedrückt, in einer Fernsehsendung, glaube ich, hat sie gesagt, wenn man weniger Parteiprozente hat, Wahlprozente als die Tierschutzpartei, da muss man sich ernsthaft überlegen, ob man noch etwas in einer Regierung zu suchen hat. Migrationspolitik, was den Unterschied ausmacht, das ist auch eine Schlagzeile des heutigen Morgens aus der Frankfurter Allgemeinen. Härte kann nur die konsequente Befolgung des Rechts bedeuten. Das ist richtig. Die konsequente Befolgung des Rechts, darüber habe ich gesprochen, auch in der schweizerischen Ausgabe, was ein richtiges Verständnis des Asylrechts ist und eben nicht eine verwahrloste. Und dass das Recht nicht eingehalten wird, das ist offensichtlich. Das sehen Sie daran, dass auf dem Landweg immer wieder Asylgesuche gestellt werden in Deutschland. Das müsste nach europäischem Recht ausgeschlossen sein, denn es gilt nach Dublin, dass die Flüchtlinge sich dort registrieren lassen müssen, wo sie anlanden. Und wenn sie in Deutschland ein Asylgesuch stellen, dann müssten sie dort mit dem Fallschirm abgesprungen sein oder mit dem Flugzeug gelandet, aber sicher nicht über dem Landweg durch sichere Drittstaaten gereist sein. Ist Offenheit ein Kampfbegriff? Ein interessantes Thema. Übrigens auch erfreulich, dass das jetzt auf der Agenda ist. Solche Dinge hat man ja bis vor kurzem eben in diesen wohlstandssaturierten Zeiten gar nicht auf die Agenda geschoben. Also wir machen jetzt schon eine Art Chemotherapie durch die Wirklichkeit durch, einen Realitätsschock. Und da hat nun Patrick Kramer, der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, ein deutliches Wort gesprochen, auch in der Frankfurter Allgemeinen. Ich würde von Technologieklarheit sprechen. Und er redet über Energie- und Mobilitätswende, über den Bürokratieabbau und Grenzen in der Aufarbeitung der Pandemie. In Deutschland, das fällt mir auf, hat man ja ein Führungstrauma, verständlich, nach den Führungsexzessen oder der Irreführung des 20. Jahrhunderts durch zahlreiche Politiker in der deutschen Geschichte, vor allem am Schluss durch einen, der eben auch dieses Wort sich zu eigen gemacht hat, der Führer, damit natürlich auch den Begriff Führung toxisch aufgeladen hat, deshalb größtes Verständnis dafür, dass die Deutschen, wie die Schweizer übrigens, ein großes Führungstrauma haben. Wir möchten eben gar nicht so geführt werden offensiv von der Politik. Deutschland wiederum ist ein anderer Fall wie die Schweiz, weil in Deutschland braucht es vermutlich mehr politische Führung, weil sie ein repräsentatives demokratisches System haben. Aber eben, das heißt, dass in der deutschen Politik die Politiker eben oft warten, wie ist die Stimmung im Volk, was kann ich den Leuten zumuten, was wollen sie? Also eher Moderatoren öffentlicher Stimmungen als klare Prinzipien und grundsatztreue Führungspersönlichkeiten, die sind da erwünscht. Das hat man gesehen ganz deutlich und eben auch in allen Abgründen bei Kanzlerin Merkel, die ja mit den Meinungsumfragen ganz intensiv gearbeitet hat. Ähnlich übrigens, wie sie das in China tun oder in Russland, um da nur eine kleine Wahlverwandtschaft anklingen zu lassen. Und deshalb ist das eben eine gute Nachricht, wenn Sie sehen, dass in der Öffentlichkeit jetzt immer mehr Leute nach vorne kommen, Persönlichkeiten, die sagen, jetzt reicht's, wir müssen mit der Bürokratie aufhören, die Migrationspolitik läuft aus dem Ruder, das hat nichts mit Ausländerfeindlichkeit zu tun. Also auch wenn man in Deutschland immer wieder verzweifelt und das Gefühl hat, es bewegt sich nichts, bewegt sich eben doch sehr viel, weil es in unserer Natur liegt, lernfähig zu sein. Aber gleichzeitig ist man auch dafür wieder Verständnis von meiner Seite in Deutschland auch stabilitätsorientiert und möchte eben nicht von heute auf morgen gewissermaßen Intensivkuren machen. Viele Deutsche misstrauen, auch aus historischer Erfahrung, natürlich dieser politischen Brand- und Radikalrhetorik. Wenn da einer einfach mit dem Kärcher bzw. mit dem Presslufthammer drüber fährt, dann mag das zwar hohe Klickzahlen bescheren im Internet, aber es wirkt dann nicht sehr überzeugend. Wo nun der Geist von Suhrkamp weht, die Arbeitsbibliothek des Suhrkamp-Verlegers Siegfried Unseld, ist jetzt Eigentum der Frankfurter Bürgerstiftung. Zur Geburtstagsausstellung ist sie zu sehen. Siegfried Unseld, auch eine dieser ganz großen Persönlichkeiten der Nachkriegszeit, die einen mit Bewunderung erfüllen. Der Suhrkamp-Verlag natürlich ein Monument des deutschen, des bundesrepublikanischen Geistes, vor allem seit dem Zweiten Weltkrieg. Über die Heuchlerei im Zusammenhang mit dem Nahen Osten haben wir gesprochen. Eine Meldung, die mich schmerzt: Dürre in Südamerika, ein halber Kontinent in Flammen und Rauch. Fürchterliche Dürre in Südamerika, niedrige Pegelstände bei den Flüssen, der Flussverkehr kommt zum Erliegen beim Rio Paraná. Ein berühmtes Gewässer, Paraná, da sind ja auch, glaube ich, da sind auch Stauseen angelegt worden. Keine Regenfälle jetzt in Südamerika. Zum Teil können die Frachtschiffe nur mit halber Ladung kursieren. Ja, das zeigt, dass eben doch Veränderungen im Gang sind, klimatischer Art. Wie können wir denen begegnen, wie können wir damit umgehen? Sicherlich nicht so, dass wir unsere Wirtschaft strangulieren. Auf der anderen Seite sind natürlich diese Umweltanliegen etwas sehr Wichtiges. Und da müssen eben vielleicht auch die Konservativen, die Liberalen stärker sich dafür engagieren, und zwar aus liberaler Sicht und eben nicht mit den planwirtschaftlichen Methoden ohne Plan, die von grüner Seite, vor allem die sozialistischen Methoden, die da angewandt werden, die missbrauchen ja oft den Klimaschutz bzw. Den Umweltschutz, wollte ich sagen, Klimaschutz ist ja ein Unbegriff, den Umweltschutz, um damit eine sozialistische Agenda nach vorne zu bringen. In diesem Zusammenhang möchte ich nochmal darauf hinweisen, auf dieses Buch hier von Friedbert Pflüger, dem früheren deutschen Abgeordneten: Energiewende besser machen, Technik und Wirtschaft statt Ideologie, im Herder Verlag ganz neu herausgekommen. Wir haben kürzlich darüber berichtet. Das ist eben auch eine bürgerliche, eine liberale Stimme, Friedbert Pflüger, die sich mit diesen Umweltfragen aus marktwirtschaftlicher Sicht beschäftigt. IFO-Index, deutsche Konjunkturaussichten verdüstern sich, die Unternehmen sind pessimistischer oder zumindest so pessimistisch wie zuletzt im Sommer der Pandemie 2020. Was darf Kiew die nächsten Stunden entscheiden? Das ist die große Schlagzeile in der Kronenzeitung heute Morgen. In Österreich, Präsident Zelensky hat in New York seinen Friedensplan vorgestellt. Sein Friedensplan besagt, dass man mit Russland erst dann an dem Verhandlungstisch sitzen sollte, wenn man Russland eine militärische Niederlage zugefügt habe. Worin dann eine solche Niederlage bestehen soll und ob das überhaupt realistisch ist, das konnte ich jetzt aus den überlieferten Aussagen nicht erkennen. Zelensky fordert, dass man die Reichweitenbeschränkungen aufhebt, der Waffen, die man ihm gegeben hat. Dem hat der deutsche Kanzler Scholz vor der Versammlung eine deutliche Absage erteilt. Man möchte keine Eskalation. Und ich habe hier schon oft darauf hingewiesen, dass natürlich Zelensky ein Interesse daran hat, eine Eskalation zu betreiben. Das wiederum ist nicht im Interesse der Europäischen Union, im Interesse Europas und offensichtlich auch nicht im Interesse dieser Regierung. Wie es dann herauskommt, wenn nach den Wahlen eine Kamala Harris oder ein Donald Trump im Weißen Haus sitzt, das lässt sich nur erahnen. Bei Donald Trump haben wir gehört, dass er diesen Frieden beenden möchte. Das hat ja den früheren Kanzler Scholz in Zürich dazu verleitet, seine Wahlsympathien für den Republikaner unkonventionell zum Ausdruck zu bringen. Ist es Kamala Harris, kann das Ganze natürlich noch mehr eskalieren. Brüssel übrigens stellt sich gegen Scholz. Das EU-Parlament hat sich mehrheitlich für eine Lieferung von Waffen mit hoher Reichweite ausgesprochen. In einer Resolution wurde gefordert, westliche Waffen gegen legitime militärische Ziele in Russland einzusetzen. Die derzeitigen Regelungen würden Kiews Recht auf Selbstverteidigung einschränken. Bevölkerung und Infrastruktur blieben russischen Angriffen ausgesetzt. Also hier natürlich auch die Zivilbevölkerung, wenn es dann Russen sind, nimmt man das billigend in Kauf. Die österreichischen Abgeordneten von ÖVP, SPÖ und Grünen enthielten sich bei der Abstimmung. Nur die NEOS waren dafür, die FPÖ stimmte geschlossen mit. Nein, vielleicht noch eine letzte Bemerkung dazu. Die gleichen Leute, die uns die Energiewende beschert haben, eine untaugliche Migrationspolitik und zuletzt auch bei Corona massiv übers Ziel hinausgeschossen haben, das sind die gleichen, die uns heute ihre Strategien zum Thema Ukraine vorlegen. Wie glaubwürdig das Ganze ist, ich mahne einfach zu einer gewissen Skepsis. Der türkische Präsident Erdogan hat Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu mit Hitler verglichen. Ich zitiere, so wie Hitler vor 70 Jahren durch die Allianz der Menschheit gestoppt wurde, so müssen auch Netanyahu und seine Mörderbande durch die Allianz der Menschheit gestoppt werden, sagte Erdogan am Dienstag in New York. Ja, das sind eben diese völlig geschichtsblinden Vergleiche da aus politischer Opportunität, gemacht natürlich für die eigene Klientel da, der türkische Präsident, der ja, auch wenn er unbeliebt ist im Westen, viele Verdienste für sich in Anspruch nehmen kann. Diese Rede war sicherlich keine seiner Sternstunden, aus meiner Sicht. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily. Vielleicht noch ein allerletzter Tipp. Ich habe das Buch gelesen von Eckhard Lohse, Die Täuschung über Kanzlerin Merkel, etwa 330 Seiten, sehr, sehr lesenswert, akribisch recherchiert, eine Aufarbeitung der Kanzlerschaft der Langzeitkanzlerin Merkel aus dem Osten, hochinteressant, vielleicht kann ich mal etwas länger noch darüber erzählen. Jetzt bin ich da dran, Andreas Röder, einer der interessantesten Historiker Deutschlands, gegenwärtig der verlorene Frieden vom Fall der Mauer zum neuen Ost-West-Konflikt. Wie ist diese wunderbare Zeit der Schalmeien, der fallenden eisernen Vorhänge und der Berliner Mauern 1990, wie ist diese Welt nun zu dem geworden, was wir heute haben? Eine Welt der neuen eisernen Vorhänge, der Brandmauern, der Konflikte und Kriege, der Auseinandersetzungen. Damit beschäftigt sich Andreas Röder. Ich stehe erst am Anfang, aber ein toll geschriebenes Buch, sehr interessant, klug und bin gespannt, wie da die Entwicklung weiterläuft. Andreas Röder, der verlorene Frieden vom Fall der Mauer zum neuen Ost-West-Konflikt. Es gibt so viele interessante Bücher, die man lesen kann. Man kommt gar nicht mit der Zeit nach. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Das war's für heute. Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und bis bald. Ich melde mich zurück.